Wissenswertes aus der chinesischen Medizin, ein Podcast des ABZ Mitte, Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin. Folge 17, Being Sherlock Holmes, integrative Kinderwunschbehandlung. Mein Name ist Anne Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Heute spreche ich mit Nora Giese. Hallo Nora.
Hallo Anne.
Nora Giese ist seit vielen Jahren auf integrative Gynäkologie und Kinderwunschbehandlung spezialisiert. Sie ist Lehrbeauftragte für chinesische Medizin an der Universität Witten-Herdecke und leitet seit 2015 die TCM-Ausbildung Gynäkologie und integrative Kinderwunschbehandlung in der chinesischen Medizin. Zusammen mit Ursula Ritz leitet sie den Thementag Fertilität für den internationalen TCM-Kongress Rothenburg. Jetzt zu deiner wissenschaftlichen Arbeit. 2018 wurde Nora Giese in die amerikanische ABORM aufgenommen. Das steht für The Acupuncture and TCM Board of Reproductive Medicine. 2021 erwarb sie den Master in Advanced Oriental Medicine, Research and Practice am Northern College of Acupuncture, Middlesex University, London. Und ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt ist Forschung zum Thema Endometriose und chinesische Medizin. Für ihre Studie Acupuncture for Endometriosis, a Systematic Review and Meta-Analysis erhielt sie den ersten Preis beim Posterwettbewerb auf dem Wissenschaftstag beim TCM-Kongress in Rothenburg 2024. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ja, unerfüllter Kinderwunsch ist ein Problem, dessen Ursachen ungefähr zu gleichen Teilen bei Männern und Frauen zu finden ist. In der Praxis sehen wir aber meistens die Frauen oder zuerst die Frauen und deswegen schlage ich vor, dass wir auch hauptsächlich über die Frauen sprechen. Und im Titel hatten wir schon darauf angesprochen, man muss Sherlock Holmes sein bei der Anamnese. Wie gehst du vor? Weil es sich ja doch meistens um sehr komplexe Konstellationen handelt.
Genau, also die detektivische Arbeit finde ich fast das Spannendste in diesem Bereich. Da geht es in erster Linie darum, oder als allererstes beginne ich in der Anamnese damit, mir die gesamte Vorgeschichte erzählen zu lassen. Das braucht auf den wirklich größten Teil der Zeit, die ich einplane für eine Erstanamnese. Also das heißt, ich lasse mir wirklich ganz im Detail erklären, was ist schon gemacht worden und wie genau ist es gemacht worden. Also zum Beispiel hat eine Frau schon eine Stimulation für eine In-vitro-Fertilisation oder eine ICSI hinter sich. Wenn ja, ist es ein kurzes oder ein langes Protokoll gemacht worden, mit was für einer Stimulationsdosis, wie genau war das Ergebnis, wie viele Follikel haben sich gebildet, wie viele Eizellen waren dann in den Follikeln, wie viele ließen sich befruchten und so weiter und so weiter. Also da geht man wirklich sehr, sehr, sehr genau ins Detail. Dann frage ich natürlich immer auch, welche Probleme es in dem Zusammenhang gab. Manche Probleme sind eindeutig, also da gibt es eine klare westliche Diagnose zu. Und manche Probleme, die versucht man aber auch zu erfassen, weil man weiß, das ist dann später aus Sicht der chinesischen Medizin interessant. Als Beispiel dafür sind Krämpfe im Unterbauch kurz nach dem Transfer. Die deuten ein bisschen darauf hin, dass die Gebärmutter krampft nach dem Transfer, was typisch sein kann für eine Adenomyose, aber auch in anderen Fällen vorkommen kann. Aus Sicht der chinesischen Medizin müssen wir dann immer schauen, dass wir nach dem Transfer die Gebärmutter beruhigen. Wenn ich dann diese ganze westliche Anamnese gemacht habe, dann ist natürlich wichtig, aus Sicht der chinesischen Medizin zu schauen. Was ist denn aus Sicht der chinesischen Medizin das Problem? Die Hauptorgane, die in der chinesischen Medizin beteiligt sind, sind die Zangorgane. Das heißt, ich frage alle Funktionen der Zangorgane einmal ab. Allerdings halte ich das relativ kurz. Also die Diagnose in der chinesischen Medizin, die dauert bei mir in der Praxis ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde maximal, weil es immer nur 2, 3, manchmal 4 Fragen braucht, um sozusagen das Wesen zu erfassen und zu sehen, habe ich ein Problem in diesem Zangorgan, ja oder nein? Und wie gesagt, die Fu-Organe spielen eine eher untergeordnete Rolle. Da frage ich eigentlich nur die Verdauungsproblematiken ab. So, und wenn ich das beides gemacht habe, dann ist der wichtige Punkt, und da wird es für mich als Therapeutin wirklich sehr interessant, und da kommt eben das Sherlock-Holmes-artige ins Spiel, dass man dann sagt, okay, und jetzt versuche ich das Problem zu erfassen, indem ich eine Theorie aufstelle, indem ich sage, okay, ich weiß nicht genau, ne, ich habe meine westliche Diagnose, ich habe meine chinesische Diagnose, ich habe mir die ganze Geschichte angehört, ich sehe die Patientin, Und jetzt mache ich mir ein Bild und versuche zu erkennen, warum genau hat es bei diesem Paar oder bei dieser Frau jetzt bisher noch nicht funktioniert. Das kann natürlich auch multikausal sein, also verschiedene Ursachen haben. Aber dieser Theorie, der ist es wichtig, dass man der erstmal folgt, weil die Frauen oft sehr, sehr viele Symptome haben und man eben gucken muss, okay, was ist das Hauptproblem hier und wo gibt es vielleicht Nebenbaustellen, wo ich sage, okay, die kann ich auch mit beachten oder habe sie eben mal zur Kenntnis genommen und gehört, aber das ist nicht mein Hauptproblem, weil ich sonst eben in der Therapie eventuell so ein bisschen ins Schleudern gerate, wenn ich versuche, alles gleichzeitig gleichermaßen zu behandeln. Das funktioniert einfach nicht, sondern wir müssen Schwerpunkte setzen, um dann eben das, was das Hauptproblem ist, wirklich fokussiert behandeln zu können. In der Akupunktur ist es ein bisschen leichter. In der Akupunktur kann man auch viele verschiedene Sachen gleichzeitig behandeln, aber in der Kräutertherapie, da müssen wir schon ein bisschen Fokus setzen. Man kann einzelne Symptome mit behandeln oder mit beachten in der Rezeptur, die man macht, aber man muss schon ein bisschen so eine Stoßrichtung haben von der Rezeptur. Vielleicht als Beispiel, wie sowas aussehen kann. Stellen wir uns vor, wir haben eine Frau mit habituellen Aborten, also mit vermehrten Fehlgeburten. Sie hatte 6 Fehlgeburten zwischen der 6. und 8. Schwangerschaftswoche. Das war jeweils eine Spontanschwangerschaft, das erstmal schön ist, dann wissen wir schon, sie hat zumindest schon mal kein Problem, schwanger zu werden. So, dann erzählt sie, dass ihr Partner ein Spermiogramm hat, das so leicht eingeschränkt ist mit einer Asthenoteratozoospermie. Das heißt, dass die Beweglichkeit der Spermien eingeschränkt ist und die Morphologie, also das heißt die Form, die normal geformten Spermien im Spermiogramm sind reduziert bei sehr guter Menge. So, die Basalhormone der Frau, nochmal kurz zur Erinnerung, die Basalhormone sind die Hormone, die zwischen dem 3. und 5. Zyklustag abgenommen werden. Die Basalhormone der Frau sind unauffällig. Sie hat ein Anti-Müller-Hormon von 3,45 und die Diagnose in der westlichen Medizin ist idiopathische Infertilität. Jetzt hat sie, jetzt frage ich meine ganzen Sachen ab und habe in der Anamnese Allergien und einen erhöhten ANA-Titer von 1 zu 1600. So, was ist denn jetzt aus meiner Sicht das Hauptproblem? Wir wissen, dass eine Implantation ein leicht entzündlicher Prozess ist, nicht zu viel und nicht zu wenig. Das heißt, das ist ein ganz komplexer immunologischer Vorgang, der genau aufeinander abgestimmt sein muss. Und diese Allergie und der erhöhte ANA-Titer, obwohl dieser ANA-Titer, für die, die es nicht mehr so ganz parat haben, das ist ein etwas unspezifischer Wert, der auf rheumatische Erkrankungen hinweist. Dieser erhöhte ANA-Titer, der ist mit erhöhten Fehlgeburten assoziiert. Und wir könnten davon ausgehen, dass ein immunologisches Problem zugrunde liegt. Gleichzeitig habe ich dieses eher hochnormale Anti-Müller-Hormon von 3,45. Das ist natürlich in Abhängigkeit vom Alter der Frau, aber nehmen wir mal an, die Frau ist 32, dann wäre ein Anti-Müller-Hormon von 3,45 schon etwas eher im oberen Bereich, was darauf hindeutet, dass die Eizellqualität manchmal nicht ganz optimal ist. Das heißt, für mich als Therapeutin habe ich jetzt zwei Ansätze, die mein Hauptfokus sind. Das eine ist, dass ich die Verdauung versuche und den Stoffwechsel zu optimieren. Und das zweite ist, dass ich versuche, das Immunsystem zu regulieren. Und so ist es eben wichtig zu sagen, okay, wo ist mein Hauptfokus in der Therapie und das im Zentrum anzugehen.
Also du hast im Grunde jetzt Frage 2 schon für mich beantwortet, nämlich die Frage zielt eigentlich darauf, warum muss man sich diesem Thema integrativ nähern und warum ist es sehr sinnvoll, integrativ auch Kenntnisse zu erwerben?
Also das Wichtigste ist, dass die meisten Patienten eingeschrieben sind in der Google-Universität. Wäre furchtbar peinlich für uns als Therapeuten und nicht besonders hilfreich für die sichere Therapeuten-Patienten-Beziehungen, dass wir als Therapeuten weniger wissen als die Patientin. Also das heißt, wir müssen einfach, uns muss klar sein, dass alles, was die Patientin sich angelesen hat und weiß, das wäre gut, wenn wir das auch wüssten. Das kann in Ausnahmefällen schon mal sein, dass man auch, dann sollte man das auf jeden Fall auch offen zugeben, dass man sagt, okay, das weiß ich jetzt nicht. Aber ne, insgesamt sind diese Frauen extrem gut informiert. Und deswegen ist es absolut wichtig, dass wir als Therapeuten wissen, wovon wir sprechen. Zum einen eben wirklich für die Patiententherapeutenbeziehung, aber eben auch, um einschätzen zu können, was ist denn das Problem, ne? Weil wir wie so oft diese seltsame Diagnose idiopathische Infertilität haben, wo wir sagen, okay, das ist ja völlig unbefriedigend. Und häufig liegt es nur daran, dass eben noch nicht gefunden wurde, woran es bei diesem Paar liegt. Das heißt also, dass wir schauen müssen, welche Untersuchungen sind denn schon alle gemacht worden und gibt es eventuell weitere Untersuchungen, die ich jetzt als nächstes anleiern könnte. Also bei unserer Frau, die wir jetzt gerade hatten in dem Beispiel, ja, da würde ich zum Beispiel empfehlen, den HOMA-Index einmal zu messen. Der HOMA-Index misst die Insulinresistenz und das ist häufig assoziiert mit diesen etwas erhöhten Anti-Müller-Hormonwerten. Wenn der HOMA-Index erhöht ist, heißt das, dass die Glukoseversorgung in der Zelle nicht optimal ist. So, und deswegen ist es eben wichtig, dass ich diesen Zusammenhang kenne und das weiß und dann eben schaue, okay, welche diagnostischen Schritte will ich nochmal empfehlen oder anleiern. Und aber eben auch ein Verständnis dafür habe, was genau ist denn dann im Körper nicht in Ordnung, was funktioniert denn dann nicht, damit ich es eben überhaupt in die Theorien der chinesischen Medizin übersetzen kann. Weil es leider keine 1-zu-1-Übersetzung gibt in diesen Sachen, ne? Das heißt also, ich muss immer schauen, dass ich verstehe, was das Problem ist. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt kann ich es in die chinesische Medizin übersetzen. In diesem Fall, bei dieser Patientin. Ja, wie das in allen anderen Bereichen der chinesischen Medizin auch gibt es zahlreiche Arten oder Diagnosen für zum Beispiel Rückenschmerzen. Und wir müssen eben, das ist im Kinderwunsch nicht anders oder bei veränderten Laborwerten nicht anders. Das heißt, wir müssen schauen, was genau ist denn jetzt aus Sicht der chinesischen Medizin das Problem.
Idiopathische Infertilität ist sicher eine der häufigen Diagnosen, also wenn ich das in meiner Praxis angucke. Was sind denn noch typische Diagnosen in der westlichen und auch in der chinesischen Medizin bei unerfülltem Kinderwunsch?
Ja, also ganz häufig und typisch sind gynäkologische Grunderkrankungen. Ganz vorne mit dabei ist die Endometriose oder das polyzystische Ovarialsyndrom. Recht häufig, zumindest bei mir in der Praxis, und das wird bei vielen Therapeuten der Fall sein, die sich auf die integrative Kinderwunschbehandlung spezialisiert haben, ist die Ovarialinsuffizienz. Das heißt, wenn einfach die Eizellreserve erschöpft ist, entweder vorzeitig oder weil die Frau einfach auch schon vielleicht relativ alt ist, um noch einen Kinderwunsch zu realisieren. Typisch ist natürlich auch die männliche Infertilität. Du hast das in der Einführung gerade schon so schön gesagt, dass das Problem zur Hälfte etwa bei der Frau liegt und zur anderen Hälfte beim Mann. Also auch das natürlich ein Riesenthema. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich auch das Spermiogramm gleich beim ersten Termin einmal mitbringen lässt. Selbst wenn der Partner nicht mitkommt, lasse ich mir das immer zeigen und schaue, was ist genau gemacht worden. Ist es überhaupt ein ordentlich gemachtes Spermiogramm? Wenn ich zum Beispiel im Spermiogramm sehe, da sind nur gerade Zahlen, 20, 30, 40%, ja, dann deutet das darauf hin, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Und dann sind weitere typische Probleme Implantationsversagen. Das heißt also, wenn eine Frau eine In-vitro-Fertilisation oder eine intrazytoplasmatische Spermieninjektion gemacht bekommen hat, die Eizellreifung hat auch soweit gut geklappt, die Befruchtung der Eizellen hat gut geklappt, aber die vielleicht auch gut Eizellen von guter oder Embryonen dann von guter Qualität nisten sich nicht ein. Das ist ein Implantationsproblem. Das heißt also, das Hauptproblem aus meiner Sicht ist ein Problem der Qualität der Ei- oder der Samenzellen oder eben sehr, sehr, sehr häufig auch ein Problem des Stoffwechsels oder der Einnistung, was häufig ein immunologisches Problem ist. Wenn wir jetzt aus Sicht der chinesischen Medizin schauen, dann hatte ich gerade schon kurz gesagt, dass vor allem die Zangorgane betroffen sind, Nieren, Milz und Leber und natürlich auch nicht zu vergessen der Shen, also das Herz. In der chinesischen Medizin finde ich es tatsächlich hilfreicher, danach zu schauen oder mir zu überlegen, was ist denn der Pathomechanismus? Weil die Syndromdiagnosen, die sind oft ein bisschen grob. Da komme ich dann oft nicht weiter. Ich muss mir ja genau überlegen, welche Funktionen des Körpers funktionieren denn nicht ganz so gut. Und da ist das mit den Pathomechanismen ein bisschen einfacher. Mit den Pathomechanismen meine ich, habe ich ein Mengenproblem vorliegen. Das betrifft jetzt vor allem die Nieren. Die Nieren, wir erinnern uns alle, können nur in Leere gehen, also in Nieren-Yin-Leere, in Nieren-Yang-Leere, in Nieren-Ding-Leere. Oder die Milz betreffen, sehr häufig mit einem Qi-Mangel oder einem Blutmangel oder auch einer gestörten Funktion von Transformation und Transport und in der Folge dann Feuchtigkeitsproblem. Oder habe ich ein Dynamikproblem? Das ist zum Beispiel bei der Endometriose einer der Hauptproblempunkte. Und zwar wird Endometriose als Blutstase übersetzt. Also habe ich ein Dynamikproblem, dann habe ich entweder eine Schistagnation oder eine Blutstase. Oder habe ich ein Temperaturproblem, also entweder eine Kälte oder eine Hitze.
Und wie sind dann die Therapiestrategien?
Na, das Schöne ist, in der chinesischen Medizin, die ist ja so wahnsinnig logisch. Wenn ich mir einmal überlegt habe, okay, was funktioniert nicht optimal? Habe ich ein Mengenproblem vorliegen, ein Dynamikproblem oder ein Temperaturproblem oder ein Transformationsproblem? Dann ist die Therapiestrategie wirklich ganz einfach entsprechend. Also wenn ich ein Mengenproblem habe, muss die Menge tonisiert oder ernährt werden. Habe ich ein Transformationsproblem, muss die Transformation wiederhergestellt werden. Habe ich ein Dynamikproblem, eine Schistagnation oder eine Blutstase, dann muss ich Qi und Blut bewegen. Wenn ich ein Kälteproblem habe, muss ich wärmen. Und wenn ich ein Hitzeproblem habe, dann kühlen. Und beziehungsweise beim Kühlen, ne, da geht es häufig darum, das ist häufig eine leere Thematik, also eine leere Hitze, dann muss ich parallel Blut und Yin tonisieren. Also das heißt, in der chinesischen Medizin ist es wirklich sehr einfach. Ne? Wenn ich mir überlege, welcher Pathomechanismus liegt vor oder beziehungsweise welche Pathomechanismen, auch da ist es häufig sehr komplex, dann ist die Therapiestrategie wirklich eine logische Konsequenz aus meiner Diagnose.
Und empfiehlst aber auch den Patienten, dass sie bestimmte westliche Untersuchungen noch zusätzlich machen lassen, oder?
Ja, das ist sehr häufig notwendig. Also es ist, je nachdem, mit welchen Kinderwunschzentren man arbeitet, die Kinderwunschzentren arbeiten unterschiedlich umfassend. Manche Kinderwunschzentren sind da wirklich sehr, sehr genau und andere Kinderwunschzentren sind da auch sehr schnell dabei, ohne eine großartige Diagnostik zu machen, gleich eine Stimulation für ein IVF zu machen. Und dann macht es häufig Sinn, wirklich sich genau erklären zu lassen, was ist schon alles gemacht worden. Und dann eben auch nochmal zu schauen, wenn ich den Verdacht habe, dass in dieser Hinsicht ein Problem bestehen könnte, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch diese diagnostischen Schritte nochmal anzuleiern. Dafür sind die Patienten auch häufig sehr dankbar. Also ich nehme in meiner Praxis sehr häufig wahr, dass auf der einen Seite eben natürlich das Behandlungsziel, ne? Das ist ja beim Kinderwunsch sehr einfach. Was ist das Behandlungsziel? Die Geburt eines gesunden Kindes, also das Ne, man sehr klar, sehr praktisch, erfolgsorientiert arbeitet. Und dieser andere große Bereich, den ich immer wieder wahrnehme, ist auch, die Patienten zu informieren und zu beraten. Insbesondere, weil die Patienten häufig wirklich so ein bisschen verloren sind in dem Google-Dschungel, den ich gerade schon erwähnt habe. Also da würde ich definitiv empfehlen, dass die Patienten sich ausschreiben von der Google-Universität und auf der anderen Seite aber eben großen Informationsbedarf haben, der von den Reproduktionsmedizinern oder auch von den begleitend behandelnden Gynäkologen nicht ausreichend abgedeckt wird. Das ist häufig einfach ein Zeitproblem, dass die behandelnden Ärzte nicht so viel Zeit haben, wirklich im Detail zu erklären, was sie machen oder warum sie etwas machen und da oft eine große Lücke bleibt an Informationsbedarf. Und da mache ich das zumindest bei mir in der Praxis so. Das muss natürlich jeder für sich handhaben, wie er das möchte. Aber verstehe ich meine Aufgabe auch wirklich, die Patienten umfassend zu informieren und zu sagen, okay, welche Untersuchungen sind noch nicht gemacht worden, aber natürlich auch ganz klar zu gewichten, welche Untersuchung macht denn vielleicht auch Sinn und welche denn vielleicht auch nicht jetzt in diesem Fall. Also es macht auf gar keinen Fall Sinn, allen Patienten alle Empfehlungen, alle möglichen Untersuchungen zu empfehlen. Dafür sind es dann einfach zu viele und ne, man muss einfach wirklich auch gucken, dass man den Stress für das Paar nicht noch weiter erhöht. Aber wenn man einen begründeten Verdacht hat, dass irgendwo ein Problem ist in einer Hinsicht und das ist noch nicht untersucht worden, dann sollte man das auf jeden Fall anleiern, ja.
Ja, also ein weiteres Argument dafür, dass man wirklich integrativ ausgebildet wird in dem Bereich. Ja, lass uns noch mal über die männlichen Partner reden. Ich habe schon in meiner Praxis häufig Patientinnen, die sagen, ja, ich weiß, das Problem ist mehr auf seiner Seite, aber er ist für chinesische Medizin nicht offen. Wie gehst du dann vor?
Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Also ich glaube, ich bin da nicht unbedingt die beste Ansprechpartnerin für. Es wäre auf jeden Fall ein super Thema für einen eigenen Podcast-Folge. Also Ja, was mache ich dann? Ich empfehle, ich höre mir das auf jeden Fall an. Wie gesagt, ich schaue mir immer die Spermiogramme an und dann empfehle ich die nächsten Schritte. Und das mache ich erst einmal unabhängig davon, ob der Partner ja dabei ist oder nicht dabei ist. Ne, manchmal ist dann der nächste Schritt für den Partner vielleicht auch noch mal ein genaueres Spermiogramm machen zu lassen. Oder auch überhaupt ein Kontrollspermiogramm. Spermiogramme fallen sehr, sehr unterschiedlich aus. Und wenn dann nur eins vorliegt, dann macht das Sinn, dass man auch noch mal ein zweites hat. Oder eben auch bestimmte Untersuchungen im Spermiogramm, die dann vielleicht bei diesem nicht ganz so detailgenauen Spermiogramm nicht gemacht worden ist, das noch mal anzuleiern. Also das, ne, das würde ich sozusagen erst einmal beratend immer machen. Zusätzlich würde ich immer auch sagen, was jetzt meine Empfehlung wäre. Zum Beispiel, was man fast immer trotzdem machen kann, auch wenn sich die Männer in der Praxis für chinesische Medizin nicht blicken lassen wollen, was man fast immer machen kann, ist Nahrungsergänzungsmittel vorschlagen, ne, wenn das Sinn macht natürlich. Also das kann man auf jeden Fall empfehlen, das machen dann auch viele. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, so, da ist wirklich der Mann das Hauptproblem, das muss man allerdings auch ein bisschen in Frage stellen, weil es immer wieder vorkommt, dass Frauen kommen, ja, ich habe bei uns ist das Problem eine männliche Infertilität und ich sehe dann aber in der Anamnese, oh je, nee, nee, das wäre jetzt ein bisschen zu kurz gegriffen. Da ist tatsächlich auf ihrer Seite auch einiges, was nicht in Ordnung ist. Also, ne, das muss man dann auch so ein bisschen in Frage stellen. Aber gut, wir hatten jetzt das Beispiel, bei dem männlichen Partner ist auf jeden Fall auch ein Problem und das macht auf jeden Fall Sinn, das zu behandeln. Dann kann man nicht, oder aus meiner Sicht, ne, ich kann nicht mehr machen, als es dann zu empfehlen. Ich würde raten, dass auch ihr Partner sich mit chinesischer Medizin behandeln lässt. Wäre das eine Option für sie? Und wenn die Frau dann ganz klar sagt, nee, das kann ich beim Mann vollkommen vergessen. Ja, dann insistiere ich auch nicht weiter, ne? Das ist dann ein Punkt, wo ich denke, okay, meine Möglichkeiten sind da beschränkt. Da wären aber sicherlich andere Therapeuten etwas forscher oder etwas weniger nachgiebig. Also ich merke im Gespräch immer wieder, dass es mir ein bisschen schwer fällt, dann da so eine Überzeugungsarbeit zu leisten, sondern ich empfehle das auf eine sehr sachliche Art und Weise. Und ob die Patienten dann zugreifen oder nicht, liegt dann sozusagen nicht mehr in meiner Macht.
Ja, also ich mache das auch so. Meistens bringen die Frauen aber auch schon eine ganze Liste von Nahrungsergänzungsmitteln mit, die sie ihren Männern verabreichen. Und das schlucken sie dann auch brav. Und da geht es eher darum zu gucken, was ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ne? Also
Ja,
manchmal
in der Tat.
sind das dann auch ayurvedische Produkte und da muss man dann auch nochmal gucken, okay, was machen die eigentlich? Ne? Ja.
Absolut, absolut richtig, ne? Absolut richtig. Also ich habe immer wieder Frauen, die nehmen wirklich 10, 15 Präparate täglich ein. Und da muss man dann wirklich mal aussortieren, ne? Und sagen, Mensch, welche Präparate sind denn jetzt wirklich sinnvoll in Ihrem Fall? Und welche Präparate sind vielleicht auch hinderlich, weil die aus Sicht der chinesischen Medizin zum Beispiel eine Hitze produzieren, die dann kontraproduktiv wäre. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen den Horizont erweitern, weil der Kurs heißt ja nicht nur Kinderwunschbehandlung, den du am ABZ mit deinem Team organisierst, sondern auch integrative Gynäkologie. Welche Themen werden da auch noch mitbehandelt?
Genau, also die gynäkologischen Themen sind uns schon auch wichtig. Also rund ums Thema Kinderwunsch machen wir wirklich alles. Das fängt an bei der Zyklusoptimierung und da ist es sozusagen, da sind wir so an einer Schnittstelle zwischen Kinderwunschbehandlung und gynäkologischen Beschwerden, weil wir natürlich auch, ne, wenn der Zyklus sehr, sehr unregelmäßig ist oder sehr schmerzhaft ist, ne, dass wir sozusagen anfangen, den Zyklus zu optimieren. Dann gibt es ganz handfeste gynäkologische Erkrankungen, die wir in der Ausbildung mitbehandeln. Das sind vor allem das polyzystische Ovarialsyndrom, Myome und Endometriose. Und dann gibt es so ein paar, so zwei Ausreißer, sage ich mal, die wir noch in der Ausbildung mit abdecken. Das eine sind klimakterische Beschwerden, einfach weil das natürlich für, ne, unser Hauptklientel in den TCM-Praxen sind ja nun mal Frauen und die kommen nicht nur bis sie ihren Kinderwunsch vollendet haben, sondern auch darüber hinaus. Und deswegen haben wir die klimakterischen Beschwerden mit aufgenommen in unsere Problemfelder, die wir mit abdecken. Und als letztes Feld, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, ist das wissenschaftliche Arbeiten, dass wir so ein bisschen schauen, wie können wir Therapeuten, die vielleicht sonst wenig wissenschaftlich arbeiten oder mit Studien auch gar nichts anfangen können, wie können wir da die Hemmschwelle so ein bisschen senken, dass man so, sich doch zutraut zu sagen, okay, ich schaue mich mal bei PubMed um, ich schaue mal, wie ist denn die Evidenz dazu? Und wie verlässlich ist so eine Aussage, wenn ich so eine Studie lese, dass man da so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, damit wir eben in unseren TCM-Praxen letztendlich auf Dauer ist das Ziel, dass wir sagen, okay, wir wollen die Evidenz, die externe Evidenz, wie wir die Forschung so schön nennen, wir wollen die nicht ignorieren, sondern wir wollen sie integrieren in unsere Behandlung.
Ja, und wir müssen ja auch immer auf dem neuesten Stand der Forschung bleiben, in gewisser Weise.
Beim Thema Kinderwunsch auf jeden Fall, weil da so viele neue Erkenntnisse sind und so viel Forschung passiert, dass es da wirklich wichtig ist, sich auch, ne, da reicht es nicht, die Ausbildung einmal zu machen und dann habe ich das notwendige Wissen, sondern da ist immer wieder auch so viel Bewegung drin, dass es da auf jeden Fall Sinn macht, sich immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Und das funktioniert nun mal am besten natürlich entweder über Kurse für Fortgeschrittene, aber die sind ja nun mal leider limitiert, oder eben auch darüber, dass ich mich mit Forschung auseinandersetze. Ja, genau.
Du hattest dir noch eine Frage gewünscht, die ich besonders interessant finde, nämlich, was sollte man als Therapeut oder Therapeutin unbedingt vermeiden?
Ja, genau, die hatte ich mir gewünscht. Und zwar habe ich da zwei Punkte. Das eine ist, der erste Punkt ist, dass man sich von den Patienten nicht aufs Glatteis führen lassen soll. Oder beziehungsweise eigentlich sind das beide Punkte. Und zwar sind aus meiner Sicht immer wieder auch sehr starke Persönlichkeiten bei mir in der Praxis, die mit einer großen Überzeugung ihre Selbstdiagnosen oder Selbstaussagen formulieren oder auch ein Selbstbild von sich präsentieren, was nicht zwingend korrekt sein muss. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sagt eben, okay, ich nehme das erstmal zur Kenntnis und ich bin auf jeden Fall eine Therapeutin, die Patientenaussagen sehr, sehr ernst nimmt. Und trotzdem ist es einfach immer mal wieder ein Problem, dass Dinge vielleicht falsch einsortiert werden, die ich wirklich dann auch dringend hinterfragen muss. Also ich hatte das gerade schon erwähnt, ein Beispiel wäre eine Frau oder ein Paar, beide um die 35, da kommt, ne, da kommt die Patientin und sagt, okay, ich habe, bei uns ist die männliche Infertilität das Problem, ja, wir haben ein schlechtes Spermiogramm. Und in der Tat, ich mache dann die ganze Anamnese und schaue mir an, wie ist das Spermiogramm, sehe, das ist in der Tat sehr stark eingeschränkt, also es ist wirklich ein großes Problem und sehe aber gleichzeitig, sie hat eine Stimulation machen lassen mit, sagen wir mal, 300 internationalen Einheiten Pergoveris, das ist eine hohe Stimulationsdosis. So, jetzt ist sie 35, also nicht mehr so ganz jung, aber ich würde bei so einer hohen Dosis erwarten, dass sie doch um die 8 bis 10 Eizellen müssten sich gewinnen lassen. So, jetzt hat sie nur 5 Eizellen produziert sozusagen, davon sind 4 reif und 2 konnten befruchtet werden. Diese Befruchtungsrate, das ist Klammer auf, Klammer zu, ne, häufig wegen des männlichen Faktors. So, dann hat sie einen negativen HCG-Test. Und sie ruft mich an und möchte gerne Akupunktur und den Transfer haben, weil ihr Problem ist ja, sie sagt das ja selber, ne, bei uns ist ja die männliche Infertilität das Problem. Und in der Tat, ne, auf den ersten Blick kann man sehen, wir haben eine männliche Infertilität, ganz klar. Aber wenn ich mir eben anhöre, okay, sie hat bei so einer hohen Stimulationsdosis nur 5 Eizellen gebildet, wovon dann 4 reif waren, dann ist das eine sehr, sehr niedrige, wir nennen das Low Responder, also eine niedrige Reaktion. Ja, das heißt, die OVA-Funktion, die ist ein bisschen eingeschränkt. Und dann muss ich gucken, okay, warum ist die denn eingeschränkt? Was ist denn da das Problem? Deswegen würde ich so einer Frau, da kann man die Akupunktur und den Transfer machen, aber das wird womöglich das Problem nicht lösen. Sondern es wäre sinnvoll, schon im Vorfeld zu behandeln und 2 bis 3 Monate vorzubereiten, die nächste Stimulation vorzubereiten, bevor ein erneuter Transfer gemacht wird, um eben zu gucken, kann ich die Menge oder die Qualität der Eizellen noch ein bisschen verbessern. Also das ist der eine Punkt, ne, dass man sozusagen ganz auf einer sachlichen Ebene sich da nicht aufs Glatteis führen lassen sollte. Und das zweite Beispiel, was ich auch, was mir immer wieder passiert in der Praxis, ist, dass ich sozusagen hereinfalle auf, in Anführungsstrichen, die liebe Frau, ja, die ihre Frauenrolle absolut optimal vorspielt. Und Ne, das wäre die Patientin, die sehr, sehr zurückhaltend auftritt, ne, spricht mit leiser Stimme, spricht auch sehr reflektiert über ihre Situation. Und man hat als Therapeut das Gefühl, ah ja, die hat ja alles im Griff. So, und dann fühle ich den Puls und der Puls ist stark gespannt. Ja, und sie hat aber gerade keinen Infekt oder irgendwas, ja, was diesen stark gespannten Puls erklären würde. Und dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, okay, was drückt denn die Patientin vielleicht nicht aus? Ja, was liegt unter der Oberfläche? Und hat sie mir jetzt hier gerade ihre perfekte klassische Frauenrolle vielleicht nur vorgespielt, beziehungsweise vielleicht macht sie das eben, das macht sie ja nicht bewusst, ne, sondern ist das ein unbewusster Vorgang, der sie eventuell ihr Leben lang begleitet und unbedingt irgendwo einen Ausdruck finden muss. Also, wenn ich es kurz zusammenfassen soll, ja, dann wäre das Problem eben, wenn ich eine Diskrepanz habe zwischen Anamnese und Puls oder Puls und Zunge. Ja, dann würde ich sagen, beim ersten Gespräch, wenn man die Patienten dann ein bisschen näher kennt, kann das anders sein. Aber im ersten Gespräch würde ich Puls und Zunge tatsächlich etwas mehr trauen, weil sich die Patienten eben oft auch noch mal ein bisschen anders präsentieren als das, was tatsächlich unter der Oberfläche liegt. Also insofern, was man unbedingt vermeiden sollte, sich aufs Glatteis führen lassen.
Finde ich einen super Punkt. Das werde ich mir auch noch mal selber sozusagen auf die Fahne schreiben. Ich glaube tatsächlich, ja, dass Frauen so sozialisiert sind, dass sie durch Wohlverhalten und angepasstes Verhalten ihre Ziele erreichen. Und unter der Oberfläche kocht es oft und da ist auch viel Wut.
Ja, das würde ich auch vermuten. Das ist sicherlich ein Hauptproblem in unserer Gesellschaft, das noch nicht gelöst ist. Da haben wir noch einiges zu gehen.
Ja, Mensch, danke, dass du das auch so offen kommuniziert hast. Ist dir noch irgendwas anderes wichtig, was du gerne zu dem Thema sagen würdest?
Ich würde allen Therapeuten, die sich für diesen Bereich interessieren, wirklich dringend empfehlen, ja, macht es, traut euch, macht den Schritt. Das ist wirklich ein wahnsinnig faszinierender Bereich. Ich gehöre zu den Menschen, ich langweile mich leider schnell. Und diesen Bereich für mich gefunden zu haben, die integrative Kinderwunschbehandlung, das ist wirklich das optimale Arbeitsfeld, weil es so komplex ist und deswegen so interessant, weil man wirklich einfach, ne, es ist ganz anders, als wenn ich zum Beispiel Tag ein, Tag aus hauptsächlich Knie- und Rückenschmerzen akupunktiere, was auf einer viel stärker handwerklichen Ebene ist. Und so ist es in der integrativen Kinderwunschbehandlung, dass ich wirklich das Problem erfassen und durchdringen muss. Und das macht es wahnsinnig spannend. Und da das leider ein zunehmendes Problem in unserer Gesellschaft ist, kann ich da wirklich nur jeden Therapeuten oder jede Therapeutin, die sich für den Bereich interessieren, wirklich nur ermutigen, macht das. Das ist toll und auch wahnsinnig erfüllend, wenn es dann ein positives Ende nimmt und die Frauen einem irgendwann ein Postkärtchen schicken mit den Babyfotos und einem herzlichen Dank. Also es ist wirklich eine wahnsinnig schöne Arbeit.
Ja, das finde ich auch. Das sind immer die schönsten, ja, auch Belohnungen, ne, dass man dann irgendwie auch die Freude teilen kann. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann würde ich sagen, danke, Mrs. Holmes, für den Einblick in deine Arbeit, und ja, vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen.
Vielen Dank, Anne. Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.